Neue Preußische Zeitung. In Berlin erscheint bekanntlich ein Blättchen unter dem Titel Neue Preußische Zeitung, auch Kreuzzeitung, und von einigen demokratischen Biedermännern, die dergleichen loyalen Narrenspossen ernsthaft nehmen, sogar Galgenzeitung genannt, eine Benennung, die sich aus Versehen ein- oder zweimal sogar in die Neue Rheinische Zeitung geschlichen hat und wofür wir um Entschuldigung bitten. Es gab eine Zeit, wo dies Blättchen durch eine gewisse burschikose Keckheit in der Behauptung von kontrarevolutionärem Blödsinn zu einem ganz angenehmen Verdauungspülverchen für gutmütige Bewunderer nantischer Geistestiefe sich aufschwang und Denkern von der Tragweite eines Glasbrenner eine gefährliche Konkurrenz machen konnte. Seine Witze waren wenigstens an Geschmack, Feinheit und trefflicher Wirkung nicht weniger würzig als die seiner Majestät Friedrich Wilhelms IV. Allerhöchst selbst. Man sah dem ganzen Blättchen auf den ersten Blick an, von wem es redigiert wurde. Das ganze Büro war aus Exemplaren jener Berliner Pflanze zusammengesetzt, die man Bummler nennt, und die sich zum Pariser Flaneur verhält, wie die große Minervauer zur kleinen Jersey. Referendarien, die am dritten Examen scheiterten, verunglückte Sekondeleutnants, unbrauchbare Postschreiber und andere ehrenwerte Staatsbürger ähnlichen Schlages, Leute, die in weniger unruhigen Zeiten ihr Leben damit verbrachten, aus einem Bierlokal sich in das andere hinüber zu langweilen, den Kellnerinnen in die Backen zu kneifen, auf Putzmacherinnen oder pommersche Dienstmädchen Jagd zu machen, ins Theater zu gehen und aus Grundsatz nie eine Zeitung zu lesen. Solch interessante Charaktere blickten aus jeder Zeile des Blättchens als Verfasser hervor. Die Hauptsache war nicht die Politik, sondern die Übertragung der Bummelei in die Tagesliteratur. Für die ernsthafte Politik hatte man denn nebenbei irgendein schreibseliges, verkanntes Genie von dem alten Beamten oder Offizier, dessen Artikel undurchgesehen in die Setzerei wanderten, und die Zeitung bummelte sich so gleichsam von selbst jeden Tag zusammen. Das Blättchen war für Berlin etwas Neues und erregte daher ein gewisses Aufsehen. Man wusste freilich nicht, dass das Original des neuen preußischen Unternehmens ein viel witzigeres und amüsanteres Blättchen war, das im gottlosen Welschland in dem verworfenen Babel Paris gedruckt wurde, Le Corsaire. Der Corsaire war das Organ der jungen flanierenden Aristokraten und Bankierssöhne sowie ihrer Loretten. Die Politik war vor der Revolution Nebensache. Die reaktionäre, bald legitimistische, bald philippinistische Färbung des Blattes war bloß daraus zu erkennen, dass meist nur die Leute der Gegenpartei mit Skandal und mehr oder weniger schlechten Witzen verfolgt wurden. Die Redakteure dieses Blättchens waren meist Elsässer und Lotharinger Juden, unter denen auch die industrielle Notabilität Abraham Weil figuriert. Diese liebenswürdige Couleur literarischer Industrieritter konnte natürlich von ihren 860 Abonnenten nicht leben. Sie lebte meist von der Munifizienz der jungen, reichen Flaneurs, denen sie für ein gutes Dinner als Hofnarren und im Notfall auch sonst noch dienten. Zwischen einem dieser Literaten und einem Portier soll sich vor nicht gar zu langer Zeit ein gewaltiger Konkurrenzstreit erhoben haben, als ein flotter junger Börsenwolf seine Lorette wegen herannahender Bejahrung im Ruhestand versetzte und ihr ein kleines Modistengeschäft nebst einem Ehemann zusagte. Eine andere Lebensquelle dieser Herren bestand darin, irgendeinen Schauspieldirektor, Deputierten, Beamten, Bankier und diesmal ohne Unterschied der Partei so lange mit erlogenem oder nicht erlogenem Skandal zu verfolgen, bis er sich durch einige tausend Franc-Banknoten das Schweigen des Corsair erkaufte. Die Redaktionsarbeit dieser edlen Gesellschaft war pures Kinderspiel. Um ihr tägliches Blättchen fertig zu bekommen, brauchten sie bloß zur ersten Lorette ihrer Bekanntschaft oder ins Café Kardinal zu gehen. Dort hörten sie, was in den heitern Zirkeln des interessanten Stadtviertels Notre-Dame de Lorette sich zugetragen hatte. Hier hat ein Deputierter des Zentrums dem andern seine Mätresse abgejagt, Dort ein glatzköpfiger Börsenwolf, à l'âge où l'on a plus d'amour, mais où l'on a plus de caprice, seine Aspasia in den Armen eines Beaublanc entdeckt. Dort hat eine übermütige Lorette einen nach verschiedenen Seiten hin pikanten Einfall gehabt und was dergleichen anmutige und kitzlige Geschichten mehr sind. Diese ganze Chronik skandalöse, rasch mit Bleistift aufgeschrieben, in erträglich glattes, halbanständiges Französisch gekleidet, füllte täglich zwei Drittel des Corsair, und solange das Blättchen sich in dieser Spezialität bewegte, hatte es zwar nur 860 Abonnenten, wovon drei Viertel im Lorettenquartier, aber desto mehr Leser. Man sieht, ein Organ wie der Corsair setzt seine höheren, mehr babylonischen Zivilisationsgrad voraus, als ihn die Residenz Berlin liefern kann. Und jedenfalls war es nicht weniger honett, aber weit amüsanter, den Corsair zu redigieren, als die Neue Preußische Zeitung. Obwohl die betreffenden Literaten in beiden Fällen meist nur das Zusehen hatten. Aber da kam die Februarrevolution. Die Protektoren des Quartier Notre-Dame de Lorette flogen nach allen Richtungen auseinander, nach England, nach Belgien, in die Provinzen. Die Loretten sanken entsetzlich im Preise. Königinnen von Mabille und vom Château Rouge, die früher einen Liebhaber von 20.000 bis 30.000 Franken Renten in 6 Monaten zu ruinieren gewohnt waren, sanken herab zur Soupe à l'Oignon und suchten, wen sie verschlängen. Ein ganzes Stück Paris, das Paris des Corsair, war mit einem Schlage vernichtet und verschwunden. Wie der Arbeiter die Tuilerien, so hatte die Grisette den Boulevard des Italiens erobert. Da war ein Heulen und Zähneklappern in den Büros des Corsair und einstimmig beschloss die Redaktion, sich mit Todesverachtung der Kontrarevolution in die Arme zu werfen. Der lasterhafte Corsair tat Buße. Die verlockenden Boudoir-Szenen verschwanden. Die Historiographen der galanten Abenteuer der Jeunesse-Dorée begeisterten sich plötzlich für Moral, Tugend und Familienglück und richteten die ganze Entrüstung, derer ihr sittliches Gefühl fähig war, gegen die verderblichen Lehren der Sozialisten von der Ehe. Sie, die bisher durch allerlei oft ganz hübsch angelegte Spekulationchen den Champagner zu ihrem Dessert verdienen mussten, erhoben plötzlich ihre Stimmen für die Heiligkeit des Eigentums gegenüber den sozialistischen Räubern. Allerdings, die Schilderungen Fouriers aus dem ehelichen Leben sind noch viel ergötzlicher als die pikantesten Lorettenanekdoten des Corsair, und mit den von demselben Fourier enthüllten alltäglichen Prellereien im Handel und Wandel können weder die im Corsair geschilderten Börsenkuhs noch die von seinen Redakteuren selbst ausgeübten Geniestreiche konkurrieren. Mit einem Wort, der Corsair wurde honnett. Und das war sein Untergang. Er mag jetzt mehr Abonnenten haben, aber er hat weniger Leser. Das tut aber alles nichts. Seine Redakteure, früher manchmal arme Schlucker, gehen jetzt feiner gekleidet, haben mehr Fonds, trinken mehr Champagner und wo sie früher eine junge Lorette hatten, haben sie jetzt 10 bejahrte Bourgeois-Frauen. Ob auch bei der Redaktion der Neuen Preußischen Zeitung so viel herauskommt, ist ziemlich fraglich. Die Neue Preußische Zeitung ist nun die Berliner Abspiegelung des Pariser Corsair. In ihrer ersten Epoche, als der Bummler noch vorherrschte, war sie von Anfang bis zum Ende Skandalchronik, und man sah ihr an, wie sehr der Ernst der Ereignisse und die vorgebundene Maske der sittlichen Entrüstung diesem im Grunde ihres Herzens äußerst gutmütigen Leuten zuwider war. Ihr Hass gegen die Revolution kam eigentlich bloß daher, weil die Revolution sie in der Bummelei gestört und auf das ennuyante Gebiet der Politik geschleudert hatte. Ihre Hingebung für das Haus Hohenzollern beschränkte sich auf die Gewöhnung an die interessierten Loyalitäts- und Kontrarevolutionsphrasen, die die ganze Unterhaltung ausmachten, und den Geheimratstees und in den Hungerfestins uckermärkischer Don Ranudo de Colibrados, in die sie sich hineingebummelt hatten. Natürlich, Wer sollte nicht ein guter Preuße werden, wenn er wöchentlich mehrere Abende in Gesellschaften zubringt, wo 20 bis 30 der edelsten Sprossen preußischer Ritterschaft sich an einer kleinen Schüssel Heringssalat und einer Flasche schlechten Moselweins labten? Aber die hohen Protektoren des Blättchens schienen allmählich mit dieser liederlichen Manier, gegen die Revolution loszuziehen, unzufrieden geworden zu sein. Der Ernst der Ereignisse, der die Geldbeutel des Herrn Rittergutbesitzer und die Existenz des Throns mehr und mehr bedrohte, machte sich täglich fühlbarer. Die Chefs der uckermärkischen Grandezza sind Familienväter und verstanden als solche auch nicht viel Spaß. Kurz, das Blättchen erfuhr selbst eine Revolution. Die berlinische, frivol kokettierende Renommage, die Anflügel verbummelter Pflegelei verschwanden allmählich aus dem Gros der Zeitung und zogen sich ein für allemal ins Feuilleton zurück. Das Korpus des Blättchens wurde gewiegt und zuverlässig christlichen germanischen Männern überantwortet, einem V.A. Huber, Exianus, einem Stahl und so weiter, namentlich aber einem oder mehreren Konsistorialräten der evangelischen preußischen Ex-Landeskirche. Diese Konsistorialräte haben sich mit einem wahrhaft gottseligen Eifer ans Werk gesetzt. Die würdigen Männer trugen schon lange so manches auf dem Herzen, was sie in dieser schweren Trübsal, wo die Proletarier und andere Kinder der Finsternis ihr Wesen trieben, in sich verschließen mussten. Sie waren still und klein geworden, und es schien fast, als sei Zion zerstöret und die Burg des Allerhöchsten von der Erde verschwunden. Da aber kam der Erzengel Michael im goldenen Helm und frisiertem Schnurrbart, der Löwe Wrangel, und befreite die gedrückten Ex-Landeskirchner. Jetzt, als die Kinder der Finsternis in ihre Höhlen zurückverjagt, die Gnade Gottes aus der Bedrängnis gerettet und der teure Mann Gottes Ladenberg Kultusminister und der Papst der evangelischen Landeskirche geworden war, jetzt traten die großen Prediger des Wortes aus ihren Schlupfwinkeln wieder hervor und predigten, dass die Gottlosen die Ohren gelten. Noch mehr. Wo ist der Kandidat der Theologie, der nicht bei der Lektüre des Alten Testaments die alten Propheten beneidet hat, wenn sie kühn vor die Könige in Juda hintraten und ihnen im Namen des Allerhöchsten ihre Sünden vorhielten? Welch ein Abstand von dem gedrückten, pauvren, seit 8 Jahren verlobten und noch immer nicht angestellten Kandidaten der pauvren preußischen Landeskirche bis zu dem stolzen Propheten Jesaja, der einem König Hiskia mit dem Untergange bedroht, wenn er sich nicht bessert. Welch ein Unterschied zwischen dem Predigtamtskandidaten, der kaum bei seinen Jungen in der Kinderlehre Respekt hat, und dem Propheten, der über die himmlischen Heerscharen kommandieren kann. Die preußischen Theologen hatten immer das Unglück, unter so gottesfürchtigen Landesvätern zu stehen, dass sie nie Gelegenheit fanden, ihnen als bußpredigende Propheten mit dem Strafgericht des göttlichen Zorns zu drohen und dadurch ihren Mut als Repräsentanten des Himmels gegenüber den Gewaltigen der Erde zu beweisen. Jetzt aber, als den Berliner Konsistorialräten die leitenden Artikel der neuen preußischen Zeitung überwiesen wurden, jetzt bot sich ihnen die lang ersehnte Gelegenheit, an dem Könige je nach Belieben zum Jesaja, Ezechiel oder Habakuk zu werden. Hatte Friedrich Wilhelm nicht am 19. März die Truppen zurückziehen lassen? Hatte er nicht die gottlose, schwarz-rot-goldene Korkade aufgesteckt? Hatte er nicht die Amalkita Kamphausen und Hansemann zu Ministern gemacht? Und war nicht die ihm zuteil gewordene Demütigung nur ein kleiner Teil der gerechten Strafe des Himmels für solche Sünden eines Königs, der einen Augenblick getan, das dem Herrn übel gefiel? Und endlich konnte man der irdischen Majestät von Sanssouci einen größeren Gefallen tun, als indem man sie vom christlich-germanischen preußischen Standpunkt aus als zu lau und zu unentschieden herabkanzelte. Gesagt, getan, das ganze Handwerkszeug der evangelischen Kirchenzeitung wurde ins Lokal des neuen preußischen Blättchens hinübertransportiert und die Bußpredigt begann. Während so im oberen Stockwerk der neuen preußischen Zeitung die kanzelberedsamkeitliche Heuchlerei würdiger Pastoren ihr »Tut Buße und bekennt euch, kreuzigt euer Fleisch samt seinen Lüsten und Begierden« und so weiter mit ernster Prophetenstimme ruft, dient das Unterstübchen »Berliner Zuschauer« genannt nach wie vor zum gemütlichsten Rendezvous der allerordinärsten Berliner Bummelei. Oben der erschreckende Ernst und der Feuererfer polternder Glaubenshelden, unten ein erneuter Versuch zum Humor. Wenig Witz und viel Behagen und eine Reihe selbstzufriedener Reflexionen, die sich alle um den einen Mittelpunkt drehen. Es gibt nur ein Berlin. Oben sittliche Entrüstung und Tugendpredigt, unten Berliner Chronik skandalös. Anläufe zu galanten Leutnantsabenteuern, fleischliche Gelüste und stille Liederlichkeit. Oben eine Kirche, unten eine Weißbierkneipe. Das ist die neue preußische Zeitung in ihrer jetzigen Phase. Dass die Bierkneipe unter dem Druck der Kirche gelitten hat und die Unterdrückung täglich fader wird, versteht sich von selbst. Die Zusammenstellung der beiden Teile des neuen preußischen Blättchens macht übrigens einen ergötzlichen Effekt. In einigen der letzten Nummern zum Beispiel enthält das Oberstübchen folgenden kanzelrednerischen Blödsinn.